MDR aktuell. Das Nachrichtenradio.
Die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Svenja Schulze, ist dieser Tage in Mitteldeutschland unterwegs. Unter anderem hat sie gestern eine neue Strategie zur Arbeit mit der Zivilgesellschaft vorgestellt. Und ich hatte im Rahmen dieses Besuchs Gelegenheit, mit Svenja Schulze zu sprechen. Frau Schulze, ich grüße Sie.
Hallo.
Lassen Sie uns vielleicht mal ganz kurz über Ihren Besuch bzw. den Anlass Ihres Besuchs hier in Leipzig reden. Eine neue Strategie zur Arbeit mit der Zivilgesellschaft. Was genau beinhaltet diese Strategie? Was ist das Ziel und wie soll die ausgestaltet werden?
Zivilgesellschaft, das sind ja die vielen aktiven Menschen, die sich für die Menschen in anderen Ländern einsetzen hier in Deutschland. Also Kirchengemeinden, eine Weltgruppen, die einfach das nicht aushalten, dass Kinder woanders hungern, dass andere Menschen so arm sind und sich dann hier in Deutschland engagieren. Und ich finde, man muss diese Menschen viel stärker wahrnehmen. Das ist wirklich herausragend, was da ehrenamtlich geleistet wird, wie sehr sich Menschen da engagieren. Und da nochmal genauer zuzuhören, genauer mitzunehmen, was die Eindrücke sind, jedenfalls auch aus den Ländern, in denen die Menschen dann ja aktiv sind. Das ist was, was ich mir vorgenommen habe. Wir hier in Deutschland, wir sind ja eigentlich daran gewöhnt, dass man hier seine Meinung sagen darf, dass man dafür eben nicht irgendwie Folgen fürchten muss. Nach dem letzten Wochenende jetzt ist auch da eine Irritation. Ich finde, das müssen wir uns auch wieder zurückerkämpfen, dass wer sich für Demokratie einsetzt, wer sich ehrenamtlich engagiert, wer unterwegs ist, der darf nicht fürchten müssen, dass er dafür körperlich angegangen wird, wie das jetzt mit Matthias Ecke der Fall war. Und international erlebe ich eben, viele Menschen wollen solche demokratischen Strukturen. Sie kämpfen darum, dass sie wählen gehen dürfen. Wir hier in Deutschland haben das, müssen das aber jetzt auch verteidigen.
Es gibt dieser Tage viele Themenfelder. Einige davon haben Sie gerade angesprochen, die man mit Ihnen als Bundesentwicklungsministerin besprechen könnte. Weltweite Krisen, Hungersnöte, der Krieg in Nahost und der Krieg vor der eigenen Haustür, selbstverständlich der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Vor rund einer Woche fand da eine Vorkonferenz, so will ich es mal nennen, zu einer im Juni stattfindenden dann neuen Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine statt. Können Sie uns mal beschreiben, wie die Stimmung bei den ukrainischen Partnern ist? Also wie groß ist vielleicht auch die Angst, in Vergessenheit zu geraten, angesichts des eben angesprochenen Kriegs in Nahost?
Die Lage für die Ukrainerinnen und Ukrainer ist im Moment sehr hart. Also sie kämpfen jetzt seit wirklich langer Zeit gegen eine russische Macht. Sie kämpfen dagegen, dass einfach Russland versucht, ihnen Land wegzunehmen, sie auch ihre demokratischen Strukturen, darum geht es ja am Ende auch, die Demokratie ihnen wegzunehmen. Und deswegen ist das schon eine sehr harte Situation. Ich erlebe die Ukrainerinnen und Ukrainer aber als sehr, ja, kampfbereit. Sie wollen was verändern. Sie wollen ihr Land wieder aufbauen. Sie lassen sich da nicht unterkriegen. Und da zu unterstützen und zu helfen, das ist das, was wir mit dieser großen Konferenz im Juni hier machen. Und das ist auch das, was wir jetzt bei dieser Vorkonferenz gemacht haben. Da war da ein Thema vor allen Dingen im Fokus, nämlich welche Fachkräfte werden eigentlich für den Wiederaufbau gebraucht? Und wie schafft man es, dass jetzt auch in einer Kriegssituation Menschen ausgebildet werden? Die brauchen zum Beispiel Leute, die sich mit dem Energiesystem auskennen, weil das Energiesystem wird immer wieder ganz gezielt von Russland angegriffen und zerstört. Und diejenigen, die das früher mal gemacht haben, das sind oft diejenigen, die heute auch kämpfen, die also nicht wieder helfen können, das aufzubauen. Und deswegen müssen andere ausgebildet werden. Und das gelingt uns auch in solchen schwierigen Situationen wie einem Krieg.
Es ist ja tatsächlich so ein bisschen so eine absurde Situation. Der Krieg läuft auf der einen Seite, gleichzeitig wird wieder aufgebaut. Sollte man da vielleicht nicht erstmal dafür sorgen, den Krieg zu beenden, um eben auf militärischer Seite alles dafür zu tun, der Ukraine zu helfen? Und vielleicht weitergedacht, wie sieht dieser Wiederaufbau konkret aus? Wie nachhaltig ist der auch mit Blick auf die Nachhaltigkeitsziele der EU?
Ja, also wir tun alles und unterstützen die Ukraine darin, dass sie diesen Krieg führen kann und dass sie auch die notwendigen Waffen dafür hat. Aber wir müssen uns auch um die menschliche Sicherheit kümmern. Und das heißt, die Menschen, die in der Ukraine sind, die brauchen ein Dach über dem Kopf, die brauchen Wärme, die brauchen Strom, die brauchen Wasserversorgung, Wasserentsorgung. Und das heißt, das muss auch jetzt schon immer wieder aufgebaut werden, weil sonst können die Menschen dort nicht bleiben. Und das ist es, was die Ukrainerinnen und Ukrainer tun und wo wir aus Deutschland heraus sehr intensiv unterstützen.
Was ist im Moment so das Drängendste, was Sie hören aus der Ukraine, was Deutschland leisten kann?
Naja, das Drängendste Ängste im zivilen Aufbau ist wirklich die Frage Strom. Sie brauchen Stromversorgung und eben auch medizinische Hilfe. Gerade viele der Kinder sind im Moment traumatisiert und müssen Unterstützung haben, indem damit überhaupt klarkommen zu können. Und das heißt, Aufbau von medizinischer Versorgung, Unterstützung in dem den Alltag geregelt zu bekommen, das ist das, was wir und was aber auch viele andere Länder gerade tun, damit die Ukraine den Kampf überhaupt durchhalten kann.
Die erwähnte Wiederaufbaukonferenz ist jetzt nicht die erste ihrer Art, wenn man ehrlich ist. Da sprechen manche auch von Konferenzitis. Was erwarten Sie denn jetzt ganz konkret von diesem Treffen im Juni? Weil die Kritik ist zu hören, wie kann Deutschland so eine Konferenz zum Wiederaufbau ausrichten, wenn man selbst nicht genug tut, um eben diesen Krieg auf militärischer Ebene zu beenden?
Wir sind der größte Unterstützer der Ukraine, sowohl im militärischen Bereich als auch im zivilen Bereich. Und wir werben jetzt darum, dass andere noch aktiver werden und dass sie auch helfen den Ukrainerinnen und Ukrainern in ihrem Kampf gegen Russland. Und was wir auf dieser Konferenz tun werden, ist zum einen Wirtschaftsunternehmen, kleine, mittleren Unternehmen einen Raum zu geben, weil die Wirtschaft in der Ukraine muss ja auch wieder aufgebaut werden. Wir wollen die kommunale Ebene dabei haben, weil die Kommunen helfen auch jetzt schon sehr, überhaupt klarzukommen mit dieser schwierigen Situation in der Ukraine. Und wir wollen eben auch die Zivilgesellschaft, die vielen Frauen mit dabei haben, weil die Frauen leisten gerade in der Ukraine Unglaubliches in dem Wiederaufbau des Landes, in dem überhaupt das Aufrechterhalten des Lebens in der Ukraine. Sie werden aber viel zu wenig gesehen mit ihren Bedürfnissen und das soll jetzt endlich Raum haben auf dieser Konferenz und soll internationale Unterstützung bekommen, damit die Ukrainerinnen und Ukrainer das durchhalten.
Gerade weil Sie die Kommunen angesprochen haben, da kommt auch häufig die Kritik, dass die Kommunen gerne helfen würden, aber die Hilfe sozusagen so nicht an den Mann bringen können, weil es einfach ewig dauert. Und die Kommunen haben quasi nicht die Mittel. Das Geld kommt vom Bund. Die Kommunen würden gerne helfen, können aber nicht, beziehungsweise es dauert zu lange. Was kann das Bundesentwicklungsministerium da leisten, dass das vielleicht auch einfach ein bisschen schneller geht?
Die Kommunen leisten im Moment schon Enormes. Wenn man sich ansieht, was Leipzig in der Kooperation mit Kiew zum Beispiel hinbekommen hat, das ist enorm. Und das ist viel ehrenamtliches Engagement, viel, was da gesammelt und gespendet wurde. Und was wir auch vom Bundesseite aus tun können, ist zu organisieren, dass die zum Beispiel das Material, was gesammelt wurde, wirklich in der Ukraine ankommt. Oder dass die Kooperation zwischen den Wasserwerken, zwischen den Stadtwerken und der ukrainischen Seite funktioniert. Das machen wir, da unterstützen wir sehr intensiv, das unterstützen wir mit Geld, also weil so ein Transport kostet eben auch Geld und das kann eben vor Ort oft gar nicht geleistet werden, sodass die Hilfe ankommt. Und auf der ukrainischen Seite ist es so, dass der Austausch gerade sehr gesucht wird, weil es gab früher in den Sowjetunion-Zeiten nicht so eine kommunale Struktur, die was zu sagen hatte. Und das muss jetzt aufgebaut werden und da lernt man auch von dem, was die Kommunen hier, also was Leipzig zum Beispiel ganz konkret in der Struktur jeden Tag macht. Und diesen Austausch, der ist interessant für die Ukraine, der ist aber auch interessant für uns. Leipzig hat eine große Konferenz für die ganze kommunale Familie auf den Weg gebracht, die wir unterstützt haben, die Präsidenten beider Länder Deutschlands und der Ukraine unterstützen. Also da passiert enorm viel und das, was die Kommunen machen, das kommt auch auf der anderen Seite an. Ja, in der Kriegssituation ist es nicht einfach, Sachen in die Ukraine zu liefern, aber es funktioniert, wenn man sich zusammentut und das machen wir.
Gerade weil Sie den Austausch mit den ukrainischen Kollegen angesprochen haben. Was kann Deutschland denn möglicherweise sogar von den ukrainischen Partnern lernen? Also Stichwort Ahrtal, da hat sich die Bundesrepublik ja bisweilen nicht mit Ruhm bekleckert.
Naja, was wir von der ukrainischen Seite vor allen Dingen lernen können, ist eine stärkere Digitalisierung. Also was Sie an Serviceleistungen von der kommunalen Ebene schon digitalisiert haben, das ist wirklich enorm. Und wie sehr digitale Unterstützung den Alltag bestimmt, ich glaube, davon können wir in Deutschland noch eine ganze Menge lernen.
Und auch die Kriegsgeflüchteten hatten Sie angesprochen, die Frauen, die gerade Immenses leisten. Welche Strategie verfolgt Deutschland hier? Wir haben ja auf der einen Seite einen Fachkräftemangel bei uns im Land. IT-Kräfte, Pflegekräfte, die werden auch hier dringend gebraucht. Auf der anderen Seite hat die Ukraine natürlich ein Interesse daran, mit den Rückkehrern das eigene Land wieder aufzubauen. Ist man da nicht in einer Zwickmühle?
Naja, am Ende entscheiden natürlich diejenigen, die hier bei uns sind, selber, wo sie leben wollen. Aber was wir tun, ist jetzt die Ukrainerinnen, sind das ja vor allen Dingen, die hier bei uns in Deutschland sind, das zu unterstützen, dass sie schneller in Arbeit kommen. Bisher haben wir immer gesagt, Leute müssen erst vernünftig Deutsch lernen, damit sie dann in dem Job auch klarkommen. Wir sehen jetzt aber, viele lernen auch im Beruf, im Job dann die Sprache erstmal richtig. Und deswegen wollen wir, dass die Menschen schneller in Arbeit kommen. Und das ist gerade für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die einen sehr hohen Bildungsstandard haben, ist das eine sehr gute Möglichkeit. Wir wollen helfen, dass Ausbildungen anerkannt werden. Die Ukraine ist ja noch nicht in der EU. Das heißt, viele der Ausbildungen aus der Ukraine werden hier noch nicht anerkannt und umgekehrt. Und das heißt, Menschen, die jetzt hier bei uns sind, die hier was lernen, die sollen das am Ende dann auch in der Ukraine anerkannt bekommen. Und die Hoffnung auf der ukrainischen Seite ist, dass Menschen, die hier gut ausgebildet wurden, die was mitbringen, dann eben auch helfen, ihr Land wieder aufzubauen. Aber das ist am Ende auch eine individuelle Entscheidung. Darum wirbt die Ukraine jetzt schon um ihre Beschäftigten, damit die auch wieder nach Hause zurückkommen.
Jetzt hat der Bundesfinanzminister Herr Lindner Ihnen 2 Milliarden Euro für 2025 gestrichen, beziehungsweise er würde das gerne tun. Das tragen Sie nicht mit, das ist in der letzten Woche bekannt geworden. Ich frage mal ganz vorsichtig, weil wir auf die Debatte gar nicht genauer eingehen wollen, aber welche Auswirkungen hätte das denn auf die Ukraine-Hilfen?
Na, wir sind gerade noch mitten in den Verhandlungen, deswegen will ich da jetzt auch gar nicht spekulieren. Das ist jetzt der erste Entwurf, der kommt von der Regierung, das geht dann ins Parlament, das wird da noch weiter verhandelt und gegen Ende des Jahres haben wir dann für das nächste Jahr einen neuen Haushalt. Aber ich möchte, dass Deutschland weiter solidarisch ist, dass wir anderen helfen, dass wir mit unterstützen. Weil wir sind zwar ein großes Land mit unseren über 80 Millionen Einwohnern, aber im Vergleich zu anderen auch nur ein mittelgroßes Land. Wir sind auf Partnerschaften angewiesen. Jeder zweite Euro wird bei uns im Export verdient. Und Entwicklungszusammenarbeit trägt dazu bei, diese Partnerschaften aufzubauen, mitzuhelfen, dass die Rohstoffe, die wir brauchen, aus den Ländern kommen, die mit uns dann in Partnerschaft sind und dass wir auch das, was wir herstellen, zu anderen exportieren können. Das ist die eine Seite. Die andere ist, dass wir aber auch solidarisch sind. Also Menschen auf der Welt hungern. Es gibt immer mehr Ungerechtigkeiten in der Welt. Und dass wir auch einen Beitrag leisten, diese Ungerechtigkeiten zurückzudrängen, Menschen zu ermöglichen, sich selber zu ernähren, aus Armut herauszukommen. Ich glaube, das ist einfach auch etwas, was uns gut zu Gesicht steht.